Ich darf Ihnen jetzt kurz über funktionelle Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule mit dem Untertitel "Damit muss man nicht leben" präsentieren. Das ist auch ganz gut, dass das jetzt am Ende steht, weil es ein bisschen eine Zusammenfassung von dem allem bringt, was wir am heutigen Vormittag gehört haben. Funktionelle Störungen oder funktionelle Dysfunktionen, wie man so dazu auch sagt, diese beschreiben den Bewegungsverlust bzw. die Bewegungseinschränkung irgendeiner Körperstruktur. Das haben wir heute schon mitbekommen. Und die dadurch bedingte Funktionsstörung. Funktion führt mit Struktur eine sehr parallele Zusammenspiel. Diese funktionellen Störungen sind Störungen in der Mechanik, deshalb funktionelle Störungen, betreffen Gelenk, Kapsel, Bandapparat, Muskulatur, Faszienstruktur, grundsätzlich alle Gewebe und ist reversibel. Also wenn etwas zerstört ist, da kann ich nichts mehr dran machen. Wenn der Knorpel aufgebraucht ist, dann wird auch der Osteopath hier keine neuen Knorpel züchten können. Er wird eine Verbesserung der Lebenssituation bieten können, indem er dort den Stoffwechsel anregt, indem er hier über das Gewebe arbeitet. Aber an einer zerstörten Struktur kann auch der Osteopath keine Wunder vollbringen. Was der Körper macht, sind, dass es zu allgemeinen Adaptationsmechanismen kommt. Das sind eben die Folgen eines lokalen Bewegungsverlustes. Viele Patienten, die mit Schmerzen kommen, sagen, wenn ich das jetzt nicht machen hätte lassen, hätte ich dann immer mit Schmerzen leben müssen. Nein, der Körper adaptiert, er macht etwas anders, er geht in eine Fehlfunktion, um diese Stelle aufzuheben, um hier eine Schmerzfreiheit wieder zu erzeugen. Und diese Adaptationskaskaden, die sich da im Laufe des Lebens gebildet haben, die wollen wir zurückverfolgen, um an die primäre Ursache des Schmerzes zu kommen. Das ist so unser Stein des Weisen, an den wir gerne herankommen würden, die primäre Ursache, warum Schmerzen da sind. Oft sind wir nur symptomatisch unterwegs und behandeln das Symptom, was uns der Patient bietet, aber die ganze Kette, warum es überhaupt dazu gekommen ist, die entgeht uns, weil wir oft mal die ganze Strecke nicht zurückverfolgen können. Die Diagnostik dieser funktionellen Störung erfolgt vorwiegend durch die Anamnese und vor allem manuell. Natürlich verwenden wir die bildgebenden Verfahren. Es wäre dumm zu meinen, wir können alles mit den Händen sehen. Wir sehen natürlich sehr viel über die Finger, aber wir brauchen natürlich die bildgebenden, schon allein aus forensischen Gründen, um hier nicht dem Patienten zu schaden. Das Videoscreening hilft uns dazu auch nur bedingt. Wie wir jetzt gehört haben, hier noch einmal dargestellt. Mit der Geburt beginnt es, intrauterin beginnt es. Während der Schwangerschaft beginnt es. Es kommt zu Fehlhaltungen, Fehlbelastungen, zu emotionellen Traumata. Am Anfang, jetzt sage ich mal, wir fahren auf einer Autobahn, die 6 Spuren hat mit unserer Gesundheit, wenn wir auf die Welt kommen. Und alles, was auf uns zukommt, Traumata oder sonstige Dinge, haben wir genug Spuren, um auszuweichen. Und mit der Zeit, durch Traumata, durch Stress, durch unseren Alltag, durch den Beruf, wird diese Autobahn immer schmäler, bis wir auf einem kleinen Landweg sind und dann reicht ein Schuhband zu binden, einen Bleistift aufzuheben, einmal zu niesen und ich habe meine Schmerzsyndrome, die plötzlich da sind. Und wer kennt das nicht? Den Patienten, der in die Praxis kommt, so in meinem Alter, so um die 60 herum, kommt das Röntgenbild und sagt, seit 14 Tagen habe ich Kreuzschmerzen, das Röntgengeld wird betrachtet und dann findet man im Befund des Röntgens den alles beschreibenden Satz, altersentsprechende degenerative Veränderungen. Es ist wunderbar, damit hat man seine Diagnose weg. Wenn der Patient ein bisschen gescheit ist, dann sagt er, haben Sie die in den letzten 14 Tagen entwickelt, diese degenerativen, altersbedingten Veränderungen, oder habe ich die schon länger? Hat er schon länger. Also was ist in diesen 14 Tagen passiert, dass der Schmerz zum Ausbruch gekommen ist? Also hier gilt es, die Veränderung herauszuspüren, diese Veränderung zu behandeln, um wieder unter diese Schmerzschwelle den Patienten zurückzubringen. Wir können ihn nicht mehr ganz gesund machen, das geht nicht, aber wir können diese mechanische Fehlfunktion, die hier aufgetreten ist, behandeln und hier wieder eine Schmerzfreiheit erzeugen und diese Schmerzspirale, die sich hier zu entwickeln beginnt, wieder zu unterbrechen. Alle diese Dinge, die hier dann passieren im Gewebe, führen dann eben zu einer Exudation, zu Ödemen, zur Erhöhung des Kapillarpermeabilität, zu mehr Ausdruck von Flüssigkeit ins Gewebe, zu zugrunde gehen vom Gewebe. Wir wissen alles, was hier dann passiert. Meine Damen und Herren, wir haben heute schon von verschiedenen Seiten gehört, wofür die Wirbelsäule zuständig ist, wie Wirbelsäule in Verbindung steht mit den Organen, wie Verbindung, wir wissen, es gibt die Dermatome, es gibt die Viszerotome, es gibt die Myotome. Und hier nur eine kleine Darstellung. Die Wirbelsäule kann jedes mögliche Beschwerdebild hervorrufen und wie schon Erich gesagt hat, vice versa auch das Organ einen Wirbelsäulenschmerz hervorzuziehen. Das gröbste Beispiel einer solchen Geschichte ist der Pankreastumor, der oft lange Zeit unerkannt nur als Kreuzschmerz durch die Gegend wandert. Und so haben wir eben für jedes Segment eine Zuordnung zu dem entsprechenden Organ, zu den entsprechenden Strukturen und die Beschwerden, die sich daraus ergeben können. Betroffen, ich nehme jetzt für so eine funktionelle Störung einfach so ein Facettgelenk als Beispiel heraus, die hier diese Probleme erzeugen können. Anfangs, beim ersten Vortrag habe ich schon gesagt, muss man manipulieren, hat das einen Sinn, ist das nicht gefährlich? Das ist auch ein Punkt, warum auch die Ausbildung so lang dauert, um dieses Feingefühl zu bekommen. Es ist immer wichtig zu sagen, nein, wenn mich ein Patient fragt, haben Sie nicht Angst, wenn Sie an der Halswirbelsäule arbeiten? Die Angst nicht, aber Respekt. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Man muss Respekt haben vor dem Gewebe, man muss Respekt haben vor dem Patienten, den man behandelt. Und sich nicht hineintheatern lassen, dass dann ein Patient, der schon viele manualtherapeutischen Erfahrungen hat, sagt, aber es hat jetzt gar nicht knackst. Und um nur zu beweisen, dass man diesen Knacksen hervorrufen kann, dann vermehrt Kraft oder eine Technik einsetzt, die hier nicht zielführend ist. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Es gibt nämlich auch Fehlstellungen von Gelenken, die nicht arthrogen, sondern nur myogen bedingt sind. Und die bei der Lösung dieser Fehlstellung hört man dann auch nicht dieses knacksende Geräusch. Aber warum muss man diese... Gehen wir zu einem Fallbeispiel. Ich erzähle Ihnen von einer Patientin, natürlich erzählt man immer von diesen Fällen, die gut geht, von den Fällen, die nicht gut gehen, die verschweigt man, aber da gibt es bei uns genauso viele wie in anderen Richtungen auch. Also man hat nicht immer diesen durchschlagenden Erfolg, aber da ist es wirklich gut gegangen. Eine Patientin, weiblich 54 Jahre, war vom Beruf eine leitende Angestellte, hatte keine wesentlichen Vorerkrankungen. Der Grund des Besuches war Verlust der Konzentration am Arbeitsplatz. Sie war nicht mehr fähig, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, ihre Mitarbeiter gut zusammenzuhalten. Die Belastbarkeit ist heruntergegangen. Sie hat ein oberes und unteres Zervikalsyndrom. Sie wissen, mit den Beschwerden Kopfschmerz, Schwindel, Sehstörungen, Ohrgeräusche, Knödel im Hals, Parästhesien in den Fingern, was alles hier dazugehört. Persönlichkeitsveränderungen. Weil sie eben nicht mehr belastbar war, weil sie geglaubt hat, sie kann ihren Tag nicht mehr so erledigen, wie sie es früher gemacht hat, hat das auf das Alter geschoben. Psychiatrische Begutachtung war für die nächste Woche geplant. Was war geschehen? 3 Monate vor Besuch in der Ordination war die Patientin in einem Lokal, sprich Heuriger, mit einer Sitzbank, die an der Wand gestanden ist, nachdem sich ein Wiener mit vermehrtem subkutanem Bindegewebe draufgesetzt hat, ist diese Bank eingebrochen und sie konnte natürlich, weil sie mit dem Rücken an der Wand war, nicht ausweichen und ist auf den Hintern gekracht. Am Tag nach dem Sturz kam es zu akuten Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Hat ein Krankenhaus aufgesucht, das Röntgen hat keine knöchernen Verletzungen ergeben. Schmerzinfusion, nach 14 Tagen war die Patientin schmerzfrei. Nach weiteren 14 Tagen entwickelte sich das Bild eines akuten Zervikalsyndroms mit Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und verschlagenen Ohren. Wieder Schmerzinfusion, wieder beschwerdefrei. Nach weiteren 3 Wochen kam es zu Beschwerden mit sternalem Druckgefühl, Atembeklemmung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Jetzt wissen wir, dass diese Beschwerden auch in eine ganz andere Richtung deuten könnten als eine funktionell wirbelsäulenbedingten. So depressive Verstimmungen, depressive Veränderungen können durchaus, ich sehe das Kopfnicken, mit diesen Symptomen einhergehen. Natürlich ergab das, weil sie einen sehr stressigen Beruf gehabt hat, die Zuweisungsdiagnose Burnout. Also noch einmal zusammengefasst, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Persönlichkeitsveränderung, und diese ganzen Schmerzsymptome über die Wirbelsäule. Die Diagnose zu diesem Zeitpunkt, das Nativröntgen der Wirbelsäule, wie gesagt, altersentsprechend, im MR fanden sich geringe Bandscheibenprotrusionen C5, 6, C6, 7, LWS-degenerative Veränderungen, die Blutbefunde haben nichts ergeben. Die manuelle Untersuchung, osteopathische Untersuchung, hat sehr viel gezeigt. Läsionen im Bereich C5, 6, C6, 7, DH2, DH4, DH7, DH11, kostovertebral 3, 4, kostotransversal 3, 4 und 4, 5. Das Kreuzdarmbeingelenk links war in einer Fehlstellung und ein Teil, den wir oft vergessen, das Steißbein, sehr schmerzempfindlich und in einer Fehlstellung. Wir erinnern uns, was passiert ist. Sie ist mit der Bank eingebrochen, sie konnte nicht ausweichen, sie ist am Hintern gefallen. Das heißt, sie hat sich eine Läsion oder eine Dysfunktion im Bereich des Steißbeins zugezogen. Und wie wir heute im Verlauf des Tages gehört haben, ist das der Ansatzpunkt auch der Dura und des Fasziensystems, das heißt ein sehr rigides Spannungssystem, wo die Spannung dann direkt über das gesamte System aufwärts steigend weitergeleitet wird, wie gesagt über S2, über C2, über das Foramen Magnum hinein in den Kopfbereich. Jetzt haben wir dieses Problem mit diesem Druckgefühl, mit diesem sternalen Druckgefühl, mit dieser Atembeklemmung. Und wir finden das bei vielen Patienten auch, nennen es zum Teil Managerkrankheit oder unklarer Brustschmerz oder Ähnliches. Das sind die Personen, die dann, wenn sie nicht arbeiten, wenn sie nicht Sport machen, wenn sie in der Freizeit sind, Probleme bekommen. Immer dann, wenn sie sitzen, wenn sie entlasten, wenn sie liegen, wenn sie in der Entspannungsphase sind, bekommen sie dieses Gefühl, Sie müssen jetzt aufstehen, Sie müssen die Fenster aufreißen, Sie können nicht mehr durchatmen. Macht man einen Lungenfunktionstest, wird man finden, dass die Lungenfunktion völlig in Ordnung ist. Das sind die Patienten, die, wenn sie ein Pech haben, eine Ausstrahlung in den linken Arm als Schmerz haben. Wenn es in den rechten Arm ist, denkt sich kein Mensch was, in den linken Arm sehr wohl, weil das könnte kardial bedingt sein, das kann ein Infarkt sein, das kann eine Angina pectoris sein. Natürlich ist es wichtig, diese Patienten medizinisch-klinisch abzutesten. Hier gehört normal die klassisch-medizinische Untersuchung vorab einmal. Aber wenn der dann am dritten Wochenende wieder mit seinen Beschwerden in die Notaufnahme kommt und dann man sagt, oh je, der Hypochonder ist schon wieder da, dann wird er wohl irgendwann einmal in eine Schiene abgeschoben, die seinen Beschwerden nicht wirklich hilft, weil man hier das Gesamtbild übersehen hat, was eigentlich der Grund ist. Eben, dass es hier zu einer funktionellen Störung gekommen ist. Und da erinnern wir uns wieder zurück an die Anatomie und sehen dort, wo die Rippen über das Kostotransversal und das Kostovertebralgelenk an den Wirbeln ansetzen. Und da schauen wir uns noch ein bisschen genauer an, wie das dort ausschaut. Weil genau dort, wo die Rippengelenke sind, dort haben wir die Auftreibung, die Ganglien des Sympathikus. Und was passiert bei so einem Rippengelenk? Da kommt es eben zu einer Fehlstellung von diesem Gelenk mit einer Verspannung der Muskulatur. Und wenn jetzt der Druck vom Sessel oder vom Bett hier potenziert wird, dann geht der Sympathikus richtig los. Er hat es nicht, wenn er sich bewegt, er hat es nicht, wenn er herumläuft, er hat es nicht, wenn er Sport macht. Das ist einmal schon ein klassisches Zeichen dafür. Und bei der Patientin war es notwendig, dass man auch hier über das Steißbein gearbeitet hat, hier das Steißbein korrigiert hat, hier eine Zugentlastung über das Steißbein durchgeführt hat, dann die einzelnen Wirbeln korrigiert. Wenn man nur die Wirbeln korrigiert hätte, nur manipuliert hätte, wäre das Symptom sehr rasch wiedergekommen, weil der eigentliche Trigger, diese Fehlstellung am Steißbein, weiter bestehen geblieben wäre. Und man hier diese ganze Kette hätte nicht auflösen können. Also noch einmal dieses DH4-Syndrom oder das sternale Syndrom, wenn Ihnen das über den Weg läuft, denken Sie dran, es kann auch was anderes sein, es kann was Mechanisches sein, es kann hier ein Bereich DH2 bis DH4 samt der Rippengelenke hier in Mitleidenschaft gezogen sein. Wir haben heute schon von diesem Endless Web gesprochen, von diesen Faszien, die den Körper umhüllen, umspannen. Da gibt es nämlich auch noch einen ganz interessanten Punkt, der mit der Wirbelsäule zusammenhängt und den wir möglicherweise falsch interpretieren könnten. Auch dieses Bild ist in der Zwischenzeit schon geläufig. Bei den Faszien beim Bindegewebe haben wir entweder den diffusen verspäteten oder den sofort lokalisierten Schmerz. Das ist jetzt nicht so sehr der Punkt. Wir wissen, dass wenn Gewebe zugrunde geht. Und warum geht Gewebe zugrunde? Schon allein Darum ist es ja auch wichtig, diese Fehlstellungen wegzunehmen, von denen ich vorher gesprochen habe. Was passiert bei so einer Gelenksfehlstellung? Die Kapsel, die um das Gelenk ist, ist, wenn das Gelenk nicht in der Neutralstellung ist, in einem Spannungszustand. Die Rezeptoren in dieser Kapsel fangen an zum Feuern, sagen, liebes Hirn, bitte tu was, mir geht's nicht gut. Das Hirn sagt, okay, ich habe eine Möglichkeit, ich verspanne die Muskulatur dort und stell dich ruhig. Macht es und das Ganze geht nach hinten los, weil der Druck natürlich steigt dort. Also auf die Kapsel kommt noch mehr Druck drauf. Der Stoffwechsel geht zugrunde, die Zellen gehen zugrunde. Es kommt zum Austritt der schmerzproduzierenden Faktoren, Bradykinin, Histamin, Serotonin. Es kommt zu den Entzündungszeichen, es kommt zum Zugrundegehen des Gewebes. Deshalb ist es notwendig, diesen Trigger dort wegzunehmen. Wenn ich diese Fehlstellung nicht beseitige, dann baut sich dieser Zyklus immer wieder auf. Und dann auf diese Frage, die wir gehabt haben, lernt der Patient das auch, das Gewebe muss es auch lernen. Solange ich diese ganz deklarierte Läsion nicht wegnehme, kann sich der Körper nicht beruhigen. Geht er immer wieder ins selbe Muster hinein und der Patient wird alle 14 Tage, 3 Wochen wieder vor der Tür stehen und sagen, mir ist es wunderbar gegangen, aber jetzt habe ich wieder meine Schmerzen. Und bei diesen Behandlungskonzepten über die Faszien gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine, die wir schon bei den Kindern gesehen haben und die wir heute schon angesprochen haben, das ist diese Ausgleichstechniken, diese Gleichgewichtstechniken, diese zarten Techniken. Aber daneben gibt es über das Faszien-Distorsionsmodell noch sehr harte Techniken. Ich will Sie da gar nicht lange langweilen, ich möchte nur auf einen Punkt zu sprechen kommen. Schauen wir uns diese Triggerbänder an. Das sind Straßen in den Faszien, die aufgebrochen werden. Die Crosslinks kommen, holen sich diese Straßen wieder rüber. Es kommt hier zu Verklebungen, zu Einquetschungen vom Bindegewebe, von den Nervendigungen und damit zu Schmerzen, die genau in einem Straßenverlauf, in einem Bandverlauf ausstrahlend sind. Und das haben wir oft bei Patienten mit Bandscheibenproblemen. Patienten, und wenn wir uns das anschauen, wo diese Triggerbänder laufen, ist es der L4-5er und der L5-S1er, wenn wir uns das anschauen. Und oft sind Patienten, die dann sagen, jetzt bin ich Bandscheiben operiert und das hat nichts geholfen. Ich habe nur immer meinen Schmerz hinunter. Ja, weil eigentlich der Schmerz, die Operation ist gut gegangen, die Bandscheibe ist heraus, der Druck ist entlastet. Aber die Verklebungen, die Irritationen dieser Faszienstraßen sind nach wie vor da. Es ist derselbe Schmerz und an einem Kopf legst natürlich in dasselbe Gebiet wieder hinein, weil er es ja nur als solches kennt und als solches definiert. Wissen muss man es, dass es noch was anderes gibt, das genau in demselben Bereich denselben Schmerz erzeugen kann. Und dasselbe gilt auch bei Schulterverletzungen, wo wir sagen, das Schulter-Arm-Syndrom von der Halswirbelsäule ausgehend. Zum Beispiel nach einem Sturz auf die Schulter, nach einer Fraktur. Alles ist in Ordnung, der Patient kann gut bewegen. Du hast das heute wunderbar erklärt mit dem Hemd, das einfach zu kurz ist, zu zieht. Und der Patient zeigt uns genau den Verlauf. Und wir sagen, ja, anatomisch ist da nichts mehr. Da läuft kein Nerv runter. Das ist ein Ausstrahlungsgebiet, möglicherweise von der Halswirbelsäule. Wir müssen daran denken, dass hier durch die Verletzung, die geschehen ist, hier eine Verletzung der Faszienstraßen entstanden ist. Und das zeigt uns der Patient. Und wenn wir hier über diese Straße hinaufgehen, wird der Patient einen ganz anderen Schmerz verspüren, als wenn ich knapp daneben im Gewebe bin. Also hier ist Diagnostik und Therapie laufen hier direkt ineinander und ich habe den Patienten als meinen Zeiger dafür, ob ich in der richtigen Behandlung bin, ob ich ihm richtig therapiere. Und da gibt es eben diese, gerade wenn das hintere Triggerband betroffen ist, nach einem Schulterschmerz, na, lateralen Skapularrand, was soll da sein, was soll da schmerzen? Da haben wir nicht viel, was dort wehtun könnte. Das hintere Triggerband, dort verläuft das genau und kann eben dann entweder auf die Vorderseite zum Oberarm hin ausstrahlen, hier hinunter oder bis hinauf zum Occiput, zum Mastoid. Genauso gibt es diese Triggerpointhernen, wo uns der Patient drauf zeigt auf den Punkt, wo diese Knopflochstenose ist, wo sich das Gewebe eingezwickt hat, wo hier Verletzungen sind und letztendlich die Zylinderdistorsionen, wo der Patient draufgreift und sagt, ich habe so das Gefühl, mich hält eine eiserne Klammer zurück. Das kann nach einer Totalendoprothese beim Knie genauso sein, wie bei der Schulter, wo es sehr häufig auftritt, weil hier die Faszienstraßen horizontal und vertikal laufen und hier eben dieses Klammergefühl, dieses Einschränkungsgefühl auftritt. Also hier ist es wichtig, es nicht in die Halswirbelsäule hineinzulegen, zu sehen, hier gibt es noch ein anderes System, über das behandelt werden muss, über das behandelt werden kann. Der Nachteil ist, wir sehen die Faszie nicht. Wir sehen sie nicht im MR, wir sehen sie nicht im CT, wir sehen sie nicht im Ultraschall, aber wir sehen, wenn wir versuchen, den Kopf ein bisschen von den Befunden wegzuheben und den Patienten anzuschauen, dann sehen wir aus dem, wie er uns das demonstriert, wo hier die Verletzung ist. Und wenn ein Patient gegenüber sitzt und es so macht, denken Sie dran, das könnte die Faszienstraße sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus